DW Menschen und Märkte.
Und das sind die Themen: Milliarden-Zeitbombe im Eurosystem, IT-Sicherheit im Mittelpunkt der diesjährigen CeBIT. Und wir berichten darüber, wie ein Berliner Start-up mit dem Verkauf von Kaffee die Welt verbessern will. Willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Monika Lohmüller. Zu Beginn eine Nachricht aus Brüssel. Dort ist am Freitag von 25 der 27 EU-Mitglieder ein zwischenstaatlicher Vertrag unterzeichnet worden, der sogenannte Fiskalpakt. Als Lehre aus der Schuldenkrise hat sich der Großteil der EU-Länder darin zu strengerer Haushaltsdisziplin verpflichtet. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einem Meilenstein.
Das zeigt die Verpflichtung, der sich alle untergeordnet haben, jetzt die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen. Und ich glaube, das war schon ein wesentlicher Moment heute, in dem sich doch 25 von 27 Mitgliedstaaten verpflichtet haben, den Stabilitäts- und Wachstumspakt ambitionierter und verlässlicher mit Eingriffen auch des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen.
Von den 27 EU-Mitgliedstaaten beteiligen sich nur Großbritannien und Tschechien nicht an dem Abkommen. Im Zahlungssystem der europäischen Notenbanken sind in kurzer Zeit Forderungen im Wert von 800 Milliarden Euro aufgelaufen, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit. Droht der Eurozone eine geldpolitische Katastrophe? Bundesbankpräsident Jens Weidmann soll in einem am Donnerstag bekannt gewordenen Brief an den EZB-Präsidenten Mario Draghi vor den wachsenden Risiken im Eurosystem gewarnt und eine Debatte darüber angeregt haben. Was verbirgt sich hinter diesen Risiken? Klaus Ulrich hat nachgefragt.
Die Spurensuche begann vor gut einem Jahr im Münchner IFO-Institut. Dessen Präsident Hans-Werner Sinn und sein Mitarbeiter Timo Wollmershäuser wurden auf einen großen Posten in der Bilanz der Deutschen Bundesbank aufmerksam. Die Höhe der Position belief sich auf 326 Milliarden Euro zum Ende des Jahres 2010. Dabei handelte es sich um Forderungen der Bundesbank im Rahmen des europäischen Zahlungssystems Target.
Und dann haben wir uns gefragt, was steckt hinter dieser Position? Es war also eine Forderungen, die da bei der Bundesbank sich dann, wie wir festgestellt haben, über die letzten 2-3 Jahre aufakkumuliert hat. Und wir wollten eben wissen, wo diese Position herkommt.
Sagt Timo Wollmershäuser. Allein schon die schiere Größe der Position sei ins Auge gefallen, selbst in einer Bundesbankbilanz, in der noch viele andere Positionen mit mehreren 100 Milliarden Beträgen verzeichnet waren. Eine der Widrigkeiten für Sinn und Vollmershäuser bestand damals darin, dass sich vorher fast niemand über das Zahlungssystem Target Gedanken gemacht hatte. Es gab wohl die eine oder andere Publikation, größtenteils aber noch aus den Zeiten der Euro-Einführung, also aus den Jahren 1999-2000. Dort seien auch schon gewisse Risikoszenarien beschrieben worden. Die Forschungen konzentrierten sich nun auf die Suche nach den Gegenpositionen für die großen Forderungen der Bundesbank. Wer waren die Schuldner? In den Bilanzen der anderen Euronotenbanken wurde man fündig. Bald waren sich die Experten sicher.
Dann haben wir eben relativ mühsam uns die Zahlen für die anderen Zentralbanken zusammengesammelt und dann eben festgestellt, okay, das ist die Bundesbank. Damals war die Bundesbank eigentlich die einzige Zentralbank, die auf der Seite derer waren, die Forderungen gegenüber das Eurosystem haben.
Und die Zentralbanken der sogenannten GIPS-Länder, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien, hätten diese Verbindlichkeiten aufgebaut. Was sich durch das grenzüberschreitende europäische Zahlungssystem Target in den Büchern der Zentralbanken niederschlug, könnte man als Kredite in beträchtlicher Höhe interpretieren, unterlegt mit fragwürdigen Sicherheiten.
Wir hatten uns dann die Daten zusammengesucht und haben versucht zu verstehen, wie diese Daten zusammenpassen und wie sie denn zu interpretieren sind.
Sagt Wollmershäuser und gibt damit einen Hinweis darauf, wie kompliziert die Materie auch für Fachleute ist. Target steht für die sperrige Formulierung Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. In dem System können Banken im Euroraum Zahlungen untereinander, aber auch Kundenzahlungen abwickeln. Oft geht es dabei um handfeste Geschäfte. Ein deutsches Unternehmen liefert beispielsweise Maschinen nach Griechenland. Dort überweist die Geschäftsbank des griechischen Importeurs den Kaufpreis über Target an die Geschäftsbank des deutschen Exporteurs, der eine Gutschrift auf seinem Konto erhält. Die Bundesbank schreibt dazu der deutschen Geschäftsbank den Betrag auf dem entsprechenden Target-Konto gut. Damit hat die Bundesbank aber noch eine Forderung gegenüber dem Target-System offen. Die Bundesbank hat im weitesten Sinne der griechischen Geschäftsbank ein Guthaben eingeräumt und sitzt damit auf einer Verbindlichkeit. Die Besonderheiten dieses ganzen Systems sind selbst für Experten nur sehr schwer in allen Details durchschaubar. Fest steht dagegen, mittlerweile belaufen sich die Forderungen der Bundesbank gegenüber Target auf 500 Milliarden Euro. Die Niederlande, Luxemburg und Finnland kommen zusammen auf weitere 300 Milliarden Euro. Diesen Forderungen von insgesamt 800 Milliarden Euro stehen Verbindlichkeiten der GIBS-Notenbanken gegenüber. Dabei gilt das Prinzip, je größer das Leistungsbilanzdefizit eines Staates, desto höher die Target-Schulden. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, über die Target-Salden der Deutschen Bundesbank.
Wenn also die Währungsunion stabil ist, ist das überhaupt kein Problem und dann normalisiert sich das nach ein paar Monaten wieder. Wenn allerdings wieder erwarten, die Währungsunion auseinanderbrechen sollte, dann bliebe die Deutsche Bundesbank auf ihren Forderungen sitzen und dann müsste sie sie höchstwahrscheinlich abschreiben. Das Problem ist nur, 500 Milliarden Euro wäre der größte Posten in der Bilanz der Deutschen Bundesbank, sodass die Bilanz der Bundesbank gefährdet wäre und damit eben auch die Grundlagen des Geldsystems.
Früher hätten die Länder in Südeuropa ihre Handelsbilanzdefizite mit privaten Krediten ausgeglichen, erläutert Krämer. Sie hätten sich Geld geliehen von Banken oder auch von Privatleuten. Privates Geld fließe aber seit Ausbruch der Schuldenkrise nicht mehr in die südliche Peripherie Europas. Deshalb habe die Europäische Zentralbank EZB entschieden, Griechenland und die anderen Schuldenstaaten dürfen elektronisches Geld drucken, um ihre Handelsbilanzdefizite zu finanzieren. Und genau dieses Phänomen sei es, das in den Target-Salden sichtbar werde.
Die Europäische Zentralbank hat die Anforderungen an die Sicherheiten, die zum Beispiel die griechische Zentralbank von ihren Banken verlangen muss, die hat die Anforderungen an diese Sicherheiten gesenkt. Das ist das Hauptrisiko. Das schlägt sich eben jetzt einmal in diesem Zahlungsverkehrssystem Target 2 nieder.
Für den Chefvolkswirt der Commerzbank ist es klar, dass die EZB die Staaten im Süden nicht auf Dauer mit der Notenpresse finanzieren kann. Das Problem könne letztendlich nur dadurch gelöst werden, indem die hochverschuldeten Länder ihre Volkswirtschaften modernisieren und ihre Haushalte sanieren. Genau das Gegenteil bewirke aber die laxe Geldpolitik der EZB.
Aber indem die EZB eben gezwungen ist, de facto wegen der hohen Target-2-Salden, alles zu tun, um das System aufrechtzuerhalten, nimmt sie natürlich auch Druck von den Politikern in den Peripherieländern und nimmt sie auch Druck von den Finanzministern im Norden, die Staatsschuldenkrise selber zu lösen.
Insofern seien die Target-Forderungen eher Klebstoff und nicht Sprengstoff für die Europäische Währungsunion.
Ein Beitrag von Klaus Ulrich. Alle Jahre wieder im Frühlingsmonat März verwandelt sich das Messegelände von Hannover im Bundesland Niedersachsen in einen riesigen begehbaren Computer. Seit 1986 gibt es sie schon, die CeBIT. Sie ist noch immer die weltweit größte Messe für Informationstechnologie. Auch wenn die neuesten Smartphones mittlerweile in Barcelona oder Las Vegas zu sehen sind. Die CeBIT ist aus dem Kalender der Branche nicht wegzudenken. Was die Auflage des Jahres 2012 Besonderes zu bieten hat, dazu Rolf Wenkel.
Keine CeBIT ohne Megathema. Vor einigen Jahren war es die Green IT, die vermeintlich so ressourcenschonende Revolution in der IT-Welt. Dann wurde die Cloud propagiert. Unternehmen und Konsumenten sollten ihre Daten in die Wolke verlagern und ihre Anwendungen aus der Wolke, sprich dem Internet, beziehen. Aber so richtig angenommen wird das wohl noch nicht. Es kostet eben Überwindung, seine Daten, Anwendungen und Geschäftsprozesse einer anonymen Wolke anzuvertrauen. Folgerichtig bemüht sich die Branche jetzt um vertrauensbildende Maßnahmen. Managing Trust, so lautet das Leitthema der diesjährigen CeBIT, die am kommenden Dienstag ihre Pforten in Hannover öffnet.
Es geht darum, das Vertrauen, insbesondere je mehr wir uns als Branche in eine Online-Welt bewegen, dass wir als Branche einfach dieses Vertrauen erwerben müssen. Ohne Vertrauen unserer Kunden werden unsere Geschäftsmodelle, insbesondere jene, die mit Netztechnologie zu tun haben, keinen dauerhaften Bestand tun.
Sagt Dieter Kempf, Präsident des Branchenverbandes Bitkom. Und in der Tat scheint die Branche nach den vielen Datenschutzpannen der vergangenen Jahre hier noch erheblichen Nachholbedarf zu haben. Managing Trust soll sich wie ein roter Faden durch das gesamte Angebot der CeBIT ziehen.
Die CeBIT ist unser Branchenschaufenster, das Branchenschaufenster der Informations- und Technologiebranche und Kommunikationstechnologiebranche, nicht nur der deutschen, sondern auch international. Keine andere Messe ist so international.
Über 4.200 Aussteller aus 70 Ländern erwarten die Messemanager, etwas mehr als im Vorjahr. Unter anderem kehren Unternehmen, die der Messe in den vergangenen Jahren ferngeblieben sind, wieder zurück, wie etwa der koreanische Elektronikriese Samsung oder der japanische Elektrokonzern Sharp. Aber was sind schon Zahlen über Aussteller, Besucher und belegte Flächen?
Alle wollen hier Geschäftsanbahnung betreiben. Sie geben Geld dafür aus, sie kommen hierher, um Anwender zu finden, um Gesprächspartner zu finden, um Geschäfte anzubahnen. Und deshalb, diese ganzen Zahlen, ob die Messe größer oder kleiner ist, sind nicht entscheidend für den Erfolg. Entscheidend für den Erfolg ist, dass unsere Kunden Erfolg haben.
Erklärt Ernst Raue, Vorstand der Deutschen Messe AG. Trotzdem ist die CeBIT keine reine Business-to-Business-Messe mehr. 2011 stellte die Messe ein neues Konzept vor, das auf vier Säulen beruht. Pro ist der Bereich für die Unternehmen. Gov steht für Government, also IT-Lösungen für die öffentliche Hand. Lab steht für Forschung. Und Live soll alle Privatnutzer ansprechen, nachdem in den vergangenen Jahren mehr Wert auf Fachbesucher gelegt worden ist. Doch auch die kommen in Hannover auf ihre Kosten. IT-Lösungen werden immer komplexer und erklärungsbedürftiger. Deshalb gibt es auf der CeBIT über 1500 Firmen und Fachvorträge, auf denen sich die Experten schlau machen können. Tatsächlich hat sich die CeBIT zum größten IT-Fachkongress der Welt entwickelt, mit hochkarätigen Rednern, wie zum Beispiel Kevin Turner, dem CEO von Microsoft, oder Eric Schmidt, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Google. Das alles lockt auch die politische Prominenz an. Rund 130 internationale Delegationen aus Politik und Wirtschaft reisen zu Konferenzen nach Hannover an. Unter anderem wird Nelly Kroes erwartet, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und EU-Kommissarin für die digitale Agenda, und Viviane Reding, EU-Kommissarin für Justiz und ehemalige IT-Kommissarin. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff die CeBIT eröffnen. Brasilien ist das diesjährige Partnerland der CeBIT.
Brasilien ist inzwischen auf Platz 7 der weltweit größten Technologiemärkte. Es kommen rund 100 Unternehmen aus Brasilien. Das ist fast eine Verzehnfachung. Wir hatten sonst immer einen Gemeinschaftsstand, so 10, 20 Unternehmen. Es kommen jetzt 100 und es sind wichtige, interessante Partner dabei.
Erstmals wird es auf der CeBIT auch eine Stellenbörse geben. Ein Teil der Halle 9 wird der Karriere und der Talentsuche gewidmet. Bitkom-Präsident Dieter Kempf beklagt schon seit Jahren den Fachkräftemangel in seiner Branche.
38.000 offene Stellen für IT-Experten. Wir haben viel zu wenig Absolventen in den sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik. Wir als Unternehmen der Branche müssen aber auch etwas dazu tun. Wir müssen unsere Arbeitsplätze besser so ausgestalten, dass insbesondere, wenn wir an das Arbeitskräftepotenzial junger Damen ran wollen, weibliche Arbeitskräfte ran wollen, dann müssen wir unsere Arbeitsplätze so ausgestalten, dass Familie und Beruf besser miteinander vereinbar ist.
Wer einen Job in der Branche sucht, dem bietet sich ein Besuch der Messe am Samstag an, dem sogenannten Recruiting Day, sagt Messechef Ernst Raue.
Die CeBIT ist der größte Karrieremarkt der digitalen Welt.
Coffee Circle, das ist ein Start-up-Unternehmen in Berlin, das äthiopischen Gourmet-Kaffee importiert und online verkauft. Gleichzeitig finanzieren die Unternehmer mit einem Teil des Erlöses Entwicklungsprojekte in den Dörfern der Kaffeebauern. Welche Projekte das sind, darüber bestimmen die Kunden mit. Wir verstehen uns als Bewegung, sagen die Inhaber, die ihre gut bezahlten Jobs als Unternehmensberater aufgaben, um mit Coffee Circle, wie sie sagen, glücklich zu werden. Sabine Kinkertz.
Berlin-Kreuzberg, ein altes Industriegebäude, erster Hinterhof, vierter Stock. In einer ehemaligen Werkhalle haben sich 4 Start-up-Unternehmen mit Schreibtischen und Computern eingerichtet. Alles sieht recht provisorisch aus. Einfache Holzregale trennen die Unternehmen optisch voneinander. Eines von ihnen ist der Online-Shop Coffee Circle. Es wäre wohl übertrieben, wenn man behaupten würde, dass Robert Rudnick die Geschäftsidee seines Unternehmens von Anfang an wirklich gut gefunden hätte. Jungs, spinnt ihr? Fairtrade-Kaffee, den gibt es doch schon, erwiderte der heute 31-Jährige, als ihm seine beiden Geschäftspartner und Freunde vor 2 Jahren vorschlugen, Kaffee aus Äthiopien zu importieren und die Bauern am Erlös zu beteiligen.
Etwas Neues zu schaffen, das ist im Bereich Kaffee und Fairtrade sehr schwierig. Da habe ich am Anfang auch laut gefragt, ob das ihr ernst sei und ob wir nicht noch mal 3 Wochen drüber schlafen sollten. Aber es ist eben so, dass der Kaffeemarkt ein so großer und verkrusteter und etablierter Markt ist, dass man dort, gerade wenn man die Möglichkeiten des E-Commerce, des Online-Verkaufs mit reinnimmt und die Möglichkeiten der Transparenz, die das Internet einbietet, auch sehr, sehr viel neu machen kann.
Coffee Circle will Produzenten und Konsumenten auf eine Art verbinden, die es bisher noch nicht gab. Der Kunde entscheidet im Onlineshop nicht nur, welchen der 3 in äthiopischen Waldgärten angebauten Bio-Kaffees er für 24 Euro pro Kilo bestellt, sondern auch, welches Entwicklungsprojekt er mit seinem Einkauf finanzieren will. Dabei helfen jede Menge Bilder, Videos und Dokumentationen, die über die Arbeit in Äthiopien informieren. Zudem ist das Unternehmen in allen wichtigen sozialen Netzwerken präsent. Wir können unsere Kunden sehr nah ranlassen, sagt Robert Rudnick.
Wir können sehr konkret sein, wenn es darum geht, was wir für Kaffee einkaufen, wo der herkommt, wer die Menschen dahinter sind. Wir können unsere Kunden aber auch mitbestimmen lassen. Und das ist so die zweite Dimension unseres Geschäftsmodells, dass wir nicht nur jedes Jahr die besten Kaffees der aktuellen Ernte einkaufen wollen, sondern dass wir auch 1 Euro pro Kilo Kaffee für unsere eigenen Projekte nach Äthiopien mitnehmen und dort halt die Projekte selbst umsetzen, im Umfeld der Kaffeebauern und in den Bereichen Bildung und Gesundheit.
2-mal pro Jahr fliegen Rudnicks Geschäftspartner Martin Elwert und Moritz Waldstein-Wartenberg für 3 Wochen nach Äthiopien. Dort kaufen sie den Rohkaffee für 11 Euro pro Kilogramm ein, was ungefähr dem 3-fachen Weltmarktpreis entspricht. Gleichzeitig beraten sie mit den Bauern und ihren Familien, was in den Dörfern fehlt. 5 Projekte in einer Größenordnung zwischen 800 und 1500 Euro sind bereits umgesetzt worden, angefangen vom Bau eines Brunnens über die Ausstattung einer Gesundheitsstation bis zur Möblierung einer Schule. Nachdem vor 4 Monaten das Sport- und Lifestyle-Unternehmen Puma als Kunde gewonnen werden konnte, sind auch größere Projekte möglich.
Im Beispiel Puma ist es eben so, dass wir Puma alle 2-3 Wochen eine Großbestellung Kaffee schicken, die das dann intern in der Kantine und in den Meetingräumen ausschenken und das so eine Situation ist, von der wir alle 3 was haben. Wir als Firma, weil wir mehr Kaffee verkaufen, Puma, weil es das für die Außendarstellung, fürs Recruiting nutzen kann und eben beweisen kann, dass CSR, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke keine Einmalinvestition sein muss, sondern dass man das ins Geschäftsmodell und in die Werte eines Unternehmens ganz stark verweben kann.
Auch die äthiopischen Kaffeebauern profitieren von der Geschäftsbeziehung, denn Puma finanziert mit einer Abnahme von bis zu 1,5 Tonnen Kaffee pro Jahr bereits 1 Entwicklungsprojekt alleine. Wenn sich Coffee Circle weiter so entwickelt wie im ersten Geschäftsjahr, dann könnte schon Anfang 2013 der Punkt erreicht sein, ab dem das Start-up Gewinne abwirft. Noch lebt das Unternehmen von einem Förderkredit der KfW. Außerdem hält der Handelsriese Tengelmann mit seiner E-Commerce GmbH seit August 2011 einen Anteil von 29%. Unbegrenzt wachsen, so meint Betriebswirt Rudnick mit einem Blick auf das aktuell 12 Köpfe umfassende junge Team, könne und solle das Unternehmen allerdings nicht.
Wenn ich jetzt rausgehe ins Büro und mir so die Mitarbeiter angucke und wie wir so miteinander umgehen und auch welche Dinge sich aus dieser Dynamik und aus diesem Teamgefühl ergeben, dann können wir da nicht noch 20, 30, 40 Leute mehr sitzen haben. Dann geht das irgendwann verloren. Dann haben wir auch geschlossene Büros und noch eine Management-Ebene drunter. Also im Moment haben wir eine völlig flache Hierarchie. Aber ich wüsste auch nicht, ob ich das wollte.
Denn das hatte Rudnick 3 Jahre lang, bevor er Unternehmer wurde. Wie seine beiden Geschäftspartner hatte auch er einen gut bezahlten Job beim Unternehmensberater Roland Berger. Doch es habe immer etwas gefehlt, sagt er.
Bei uns ist es so, dass wir uns ganz bewusst gegen die Karriere in der Beratung oder auch in einem Konzern entschieden haben, weil wir eben gemerkt haben, dass Geld bei weitem nicht alles ist im Leben und dass wir vor allen Dingen Lust haben auf eine Aufgabe, die uns Spaß macht, die wir vor uns selbst gut vertreten können und an der wir uns gerne über Jahre intellektuell austoben können. Wir haben es in der Beratung gesehen, wir haben es im Konzern gesehen, als auch unter meinen Kommilitonen, die jetzt auch schon alle 5, 6, 7 Jahre im Beruf sind. Die wenigsten sind wirklich glücklich.
Wenn er jetzt auch nur noch ein Drittel dessen verdient, was er als Unternehmensberater bekam, so macht Rudnick doch einen zufriedenen Eindruck. Früher sei das Geld am Ende des Monats auch weg gewesen, sagt er. Er habe es damals nur für andere Dinge ausgegeben als heute.
Wieder einmal ein Beweis dafür, dass Geld allein nicht glücklich macht. Sabine Kinkertz über ein junges Unternehmen in Berlin. Und das war's von der Wirtschaft. Ich bin Monika Lohmüller, danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen, wo immer Sie auch sind, ein schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.